ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da geht es heute um das zweite Zuhause und die Frage, was zieht Jugendliche ins Jugendzentrum? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Jugendzentren bieten jungen Menschen mehr als nur einen Ort zum Abhängen. Im besten Fall werden hier Fähigkeiten und Werte vermittelt. Und wenn es mal Probleme mit Lehrern, Eltern oder im Klassenchat gibt, findet man hier offene Ohren. Gegründet wurden viele Jugendclubs in den 70er Jahren, als junge Menschen rebellierten und mehr Freiräume forderten. Heute bangen viele dieser Orte angesichts knapper Kassen um ihre Existenz. Welche Zukunft haben Jugendzentren also? Shoppingmalls, Social Media, Ganztagsschulen, sind Jugendzentren angesichts des enormen Freizeitangebots für Jugendliche von heute noch zeitgemäß? Und wie haben sie die vorigen Generationen geprägt? Darüber diskutieren wir heute im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei der Leiter des Theaterhaus Stuttgart und ehemaliger Jugendzentrumsaktivist Werner Schretzmeier, Dr. Mike Säckinger vom Deutschen Jugendinstitut und ich begrüße auch Larissa von Schwanenflügel, Professorin für Jugendsozialarbeit und außerschulische Jugendbildung, Frankfurt University of Applied Science. Frau von Schwanenflügel, Peine, Plauen, Backnang, Bargteheide, Bitterfeld und Reutlingen, es gibt hunderte Jugendzentren in ganz Deutschland. Welches Jugendzentrum hat es Ihnen am meisten angetan und warum?
Also am meisten verbunden bin ich mit dem Jugendhaus in Ludwigsburg. Das hat einfach damit zu tun, dass ich da über 10 Jahre als Sozialarbeiterin tätig war. Die alte Villa, die direkt am Bahnhof ist, auch ein Jugendhaus, war schon sehr lange existiert. Ich war dort lange zuständig für 2 Stadtteile, die kleine Jugendtreffs hatte. Später habe ich dann eben in der Villa, wie man in Ludwigsburg sagt, gearbeitet und vor allem Jugendkulturarbeit eigentlich gemacht und Jugendliche darin unterstützt, ihre jugendkulturellen Interessen, ganz viel im Bereich Hip-Hop zum Beispiel, zu realisieren und ja, sich da auszuprobieren und zu erfahren.
Herr Säckinger, Sie haben viel zu Jugendzentren geforscht und auch Studien durchgeführt und dabei auch viele Einrichtungen besucht. Was würden Sie sagen, was macht heute ein gutes Jugendzentrum, ein gutes Jugendhaus oder sagen wir auch Villa dazu? Was macht es aus?
Das macht ein gutes Jugendzentrum ist dadurch geprägt, dass die Angebote tatsächlich offene Angebote sind, dass die jungen Menschen einfach reingehen können, dass die Öffnungszeiten den Bedarfen der jungen Menschen entsprechen, dass man Leute trifft, mit denen man nicht in der Schule zusammen in der gleichen Klasse oder am gleichen Pausenhof ist. Ein Jugendzentrum, das sich auch positioniert in der Kommune und sagt, hier, Jugend ist wichtig, Jugend hat Interessen und die Jugendinteressen müssen auch berücksichtigt werden.
Herr Schretzmeier, Sie sind ein umtriebiger Kulturmacher im Raum Stuttgart. Unter anderem haben Sie die legendäre Manufaktur in Schorndorf mit aufgebaut und auch ein Jugendzentrum mit begründet. Darüber werden wir nachher noch sprechen. Erstmal die Frage, sind Jugendzentren ein nice to have oder unverzichtbar?
Nein, es ist ja, unverzichtbar ist sicherlich der richtigere Begriff. Und wenn man die Geschichte betrachtet, seit den ganz frühen 70er Jahren bis heute, kann man im Grunde nur mal als großes Fazit sagen, dass das alles richtig und wichtig und letztendlich auch für diese Gesellschaft enorm konstruktiv war und bleibt. Und da gibt's keine Alternative dazu.
Frau von Schwanenflügel, auf den ersten Blick wird gerade in offenen Jugendzentren ja eher ja nur abgehangen, gechillt. Man denkt so an Billard, Kicker, Kochen. Warum würden Sie sagen, sind Jugendzentren mehr als eben nur so eine Chill-Out-Area?
Also vielleicht der erste Punkt, das ist durchaus etwas, was Jugendliche sehr schätzen, wenn man sie fragt, dass sie sagen, es ist toll, dass es einen Ort gibt, an dem man einfach kommen kann, an dem man sein kann, an dem man lachen kann, sprechen kann, chillen kann, also das, was von außen immer nach Nichtstun aussieht, miteinander sein kann, was diskutieren kann und in dem man nicht gleich aufgefordert ist, irgendetwas pädagogisch Wertvolles sozusagen zu tun. Also das ist was, was Jugendliche sehr schätzen und gleichzeitig aus Gesprächen oder Interviews mit Jugendlichen wird eben deutlich, dass sie dort einen Ort finden, ja, wo sie sich ernst genommen fühlen, wo ihre Themen aufgegriffen werden. Mike Säckinger hat es gerade gesagt, am besten sind Jugendhäuser eben offen für die Themen, für die Interessen, für die Träume, für die Visionen von Jugendlichen und bieten dort so ein, ja, ein Raum, in dem man sich ausprobieren kann, in dem man sich erfahren kann, in dem man rausfinden kann, was interessiert mich, was ist mir eigentlich wichtig, was will ich verfolgen. Ich habe gerade vor ein paar Monaten hat sich ein Jugendlicher bei mir gemeldet, der vor 18 bis 20 Jahren bei mir in der Jugendarbeit war und hat gesagt, Larissa,
also ein ehemaliger Jugendlicher.
Ein ehemaliger Jugendlicher, genau, der heute erwachsen ist, zwei Kinder hat, Schauspieler ist, Bildungsreferent und hat gesagt, ich wollte dir einfach mal Danke sagen für diese Zeit und für die Möglichkeiten, die ihr uns da geboten habt, wirklich unsere Visionen zu realisieren. Und du hast mir einen Kompass fürs Leben gegeben, du hast mir Stabilität und Identität gegeben, die mich bis heute prägt. Das ist eher selten, dass Jugendliche sich nach 18 Jahren melden und sowas vermitteln. Aber ich glaube, das ist schon das, was Jugendarbeit eben auch leisten kann, wirklich Jugendliche auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und in der Frage, wie man sich im Leben zurechtfinden kann, da einen Raum zu bieten, sich auszuprobieren und eine Orientierung zu vermitteln.
Mhm. Herr Säckinger, aber jetzt heißen ja nicht alle Jugendzentren Jugendzentren, sondern die sind ja auch ganz unterschiedlich betitelt. Es gibt Jugendclubs, dann sind die manchmal von der AWO oder von der Caritas geleitet. Es gibt Mädchenhäuser, es gibt queere Treffs, es gibt autonome und selbstverwaltete Jugendclubs. Mhm. Vorher haben wir die Villa gehört. Das sind ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Konzepte, Herr Säckinger. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir Jugendzentrum meinen?
Ja, Sie haben völlig recht. Es gibt eine ganz bunte Trägerschaft von selbstverwalteten Häusern bis hin zu kommunalen Einrichtungen. Solche, die eher konfessionell geprägt sind, solche, die weltanschaulich offen sind. Wir reden im Kern darum, dass es Räume gibt. Die Räume können auch ein Bauwagen sein. Wir reden davon, dass Jugendliche dort einen Raum vorfinden, den sie selber gestalten dürfen und selber gestalten müssen in weiten Teilen. Wir reden davon, dass wir bei 2/3 tatsächlich pädagogisches Personal vorhanden ist. Ansonsten, glaube ich, ist das klassische Jugendzentrum davon geprägt, dass es häufig umgestaltet wird, weil jede neue Jugendgeneration den Raum für sich selber aneignen möchte. Und das passiert eben auch dadurch, dass man Wände neu malt, bemalt, dass man Kunstwerke anbringt, dass man Möbel, die Möblierung verändert, sofern es die Finanzen in irgendeiner Art und Weise zulassen. Gut ist, wenn es Freiflächen dazu gibt. Die sind nicht überall vorhanden, gerade in Städten ist es oft schwierig. Und es sind selten Orte, die man als repräsentative Hochglanzorte beschreiben würde. Und das ist auch gut so, weil das schafft die Freiheiten für die jungen Menschen, sich dort auszuprobieren und Dinge zu machen, die ihnen Spaß machen.
Herr Schretzmeier, welche Rolle spielt die Freiheit für diese Jugendzentren?
Naja, also die Freiheit, die muss man dann natürlich immer genauer untersuchen. Ich stelle halt fest, dass viele selbstverwaltete Jugendzentren, die es Anfang der 70er Jahre gab, die dann im Laufe der 70er Jahre, spätestens dann Ende der 70er Jahre, übergingen in städtische Jugendzentren. Weil natürlich die Menschen, die das gemacht haben, die das erkämpft haben, sind natürlich dann auch 10 Jahre älter geworden und viele Interessen haben sich verschoben und die Leute sind dann auch nicht mehr sozusagen am Ort gewesen, sondern haben vielleicht über Studien und so weiter und Aufenthalte in Universitätsstädten sind die natürlich dann plötzlich weg gewesen und dadurch entstand der Raum, dass die Städte, die ja immer mit einer großen Argwohn diese selbstverwalteten Gebilde beäugt haben und denen war es ja überhaupt nicht wohl, denn in den 70er Jahren war ja im Grunde genommen eigentlich für viele alles, was anders war, von Moskau gesteuert und so weiter und so fort. Also es war ausgesprochen klischeehaft alles abgebildet und ich habe das Gefühl, es gibt heute noch 2026 bei dem einen oder anderen auch Kommunalpolitiker, Kommunalpolitikerin noch so Restbestände von diesem Denken.
Aber würden Sie jetzt damit sagen wollen, dass sozusagen damals schon mehr Freiheit in diesen Zentren war und die jetzt ja irgendwie dann doch geschwunden ist?
Ich kann es nur von damals her betrachten. Das war natürlich eine große Freiheit, ja. Und die hat man natürlich auch in allen möglichen Facetten hat man die genossen. Und wie das jetzt heute sich darstellt, das kann ich jetzt natürlich nicht mehr ganz so
Die Frage muss ich weitergeben.
Ja, da muss man weitergeben.
Frau von Schwanenflügel.
Also ich kann da gut an Herrn Schretzmeier anschließen, dass in den 80er Jahren sozusagen im Anschluss auch an diese erkämpften Räume hat eine Professionalisierung auch von Jugendarbeit oder sozialer Arbeit stattgefunden, zum Beispiel darüber, dass auch sich die Ausbildung zum Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin akademisiert hat und so weiter. Und wir heute, Mike Seckinger hat es gerade gesagt, 2/3 auch Einrichtungen von pädagogischem ausgebildetem Personal betrieben werden, von Kommunen und freien Trägern betrieben werden, sodass ich sagen würde, die Freiräume sind, ich würde mal sagen, ich war jetzt in den 70ern nicht dabei, aber wahrscheinlich nicht mehr so groß wie heute. Und trotzdem würde ich sagen, sind, wenn man das vergleicht mit anderen pädagogischen Institutionen oder Orten, an denen sich Jugendliche bewegen, ist Jugendarbeit immer noch ein Raum, der viele Freiheiten bietet, auch Dinge zu tun, die einen interessieren, auch für das pädagogische Personal Dinge zu unterstützen, die Jugendliche interessieren und machen wollen. Mhm. So vielleicht.
Ja. Herr Seckinger, Frau von Schwanenflügel hat jetzt gerade das pädagogische Personal erwähnt. Was macht denn einen guten Sozialarbeiter, gute Sozialarbeiterin in einem Jugendzentrum aus? Sind die Kumpel, Helfer, Berater?
Ja, wenn Sie so fragen, alles zusammen. Aber ich glaube, das, was die gute Sozialarbeiterin in der offenen Jugendarbeit ausmacht, ist die Analysefähigkeit zu verstehen, was passiert gerade. Sich anzubieten als erwachsene Ansprechperson, die aber nicht in der Rolle ist wie Eltern, Lehrkräfte, Hausmeister, Aufsichtspersonen, Polizei, sondern die ein erwachsenes Gegenüber darstellt und gleichzeitig anerkennt, dass die Jugendlichen sich in einer eigenen Lebensphase befinden und eigene Bedürfnisse haben und Erwachsene nicht immer automatisch Recht haben, nur weil sie Erwachsenen sind. Und diese Fachkraft hat die Kompetenz, auf die unterschiedlichsten Situationen fachlich angemessen spontan zu reagieren. Und das macht diese Aufgabe in der offenen Jugendarbeit so anspruchsvoll. Man weiß nie, was in der nächsten halben Stunde passiert. Man weiß nicht, ob man jetzt mit massiven persönlichen Problemen eines Besuchers, einer Besucherin konfrontiert wird, ob es um Gruppenprozesse geht, ob es um eine Auseinandersetzung mit Nachbarn geht, ob es um ein Anliegen geht, dass Jugendliche mehr öffentliche Wahrnehmung haben wollen. Und darin steckt die besondere Leistung der Fachkräfte.
Herr Schretzmeier, Sie können sozusagen jetzt wahrscheinlich mit Blick auf Ihre Erfahrung von damals, auf den Hammerschlag in Schorndorf, den Sie ja mitgegründet haben, dieses Jugendzentrum, können Sie vielleicht mit Blick auf diese Erinnerungen und die Erfahrungen antworten, wie muss denn ein Jugendzentrum vom Ort her aussehen? Was muss der mitbringen? Ist ja doch ein großer Unterschied, ob es nur so ein kleiner Bauwagen ist oder doch irgendwie was eher Ausladendes mit Außenbereichen. Was sind da die guten Rahmenbedingungen, die man braucht?
Naja, das ist dann natürlich immer die Frage, wie man das Ganze versteht und wie man es, sagen wir mal, von dem Inhalt her in einen Raum, in Räume umsetzt. Und für uns war in Schorndorf dadurch, dass ich die Manufaktur 68 im Februar gegründet habe, dass wir dann schon natürlich diese Kultur als eine ganz wichtige Klammer in der Kommunikation mit jungen Leuten und so weiter. Und wir waren ja selber alle noch ziemlich unverformt, aber wir haben dann eben diese Kultur und diese Möglichkeiten. Und Kultur ist natürlich immer lustig, wenn man Räume hat, also wenn man einen großen Raum hat, wo man was veranstalten kann, wo etwas stattfinden kann, wo sich Leute dann, was weiß ich, zusammentreffen können und ihre Favorites oder was es da auch immer gibt an Bands und tralala im örtlichen Bereich, im regionalen Bereich und so. Das ist da natürlich wichtig und der Hammerschlag war mal wirklich lange Zeit so ein Punkt, wo die jungen Leute von, ja, eigentlich fast ganz Baden-Württemberg sonntagmittags einfach nach Schorndorf gepilgert sind, mit dem Daumen im Wind, und immer sind sie angekommen und dann wurden da eben richtig große Rock'n'Roll Nachmittage veranstaltet mit richtig geilen und guten Bands und so weiter, und es war dann eben für alle, wenn man so will, so ein Treffpunkt und auch so ein Höhepunkt von der Woche, und das hat natürlich die Inspiration dann wieder für die Jugendlichen weitergetragen in ihre Orte hinein, und alle haben dann irgendwie so das Gefühl gehabt, oh, wir müssen das auch machen und so, und der Spirit war natürlich schon unheimlich groß, damals gegenseitig sich sozusagen wirklich so anzufeuern.
Spannend. Frau von Schwanenflügel, Sie haben jetzt vorhin auch in der Villa die Musik erwähnt, vor allem Hip-Hop. Das spielte da auch eine Rolle? Spielt es generell einfach eine große Rolle in den Jugendzentren, die Musikkultur?
Also ich würde sagen, jugendkulturelle Aktivitäten spielen in jedem Fall eine große Rolle in Jugendzentren. Und also Jugendliche, eben zum Beispiel in der Villa in Ludwigsburg, hatten wir eine riesen Hip-Hop-Szene. Wir hatten aber auch eine riesen Musikerszene. Und ich würde sagen, das eine ist, dass es schon auch abhängig ist. Sie hatten das ja auch gerade angesprochen von den räumlichen Möglichkeiten, die man hat. Also wenn ich Proberäume anbieten kann, einen Saal habe, in dem ich Veranstaltungen machen kann, vielleicht einen Raum, wo man tanzen, üben oder tanzen kann und so weiter, dass es von Jugendlichen sehr gern genutzt wird und von daher eine große Rolle spielt. Wenn man einen sehr kleinen Jugendtreff hat, dann ist es oft sozusagen schwieriger zu bedienen, weil man gar nicht die räumlichen Möglichkeiten hat. Aber auch da, ich kooperiere gerade in Frankfurt mit einem sehr, sehr kleinen Jugendhaus. Die haben eigentlich nur einen Raum und trotzdem haben sie es jetzt geschafft, im Keller irgendwie ein winziges kleines Studio einzubauen, wo sie irgendwie ihre Sachen aufnehmen können. Also das spielt schon eine große Rolle und prägt, glaube ich, oft auch Jugendliche. Also gerade dieser ehemalige Jugendliche, der sich gemeldet hat, der war eben da auch sehr in dieser Hip-Hop-Szene aktiv und ist heute auch im Kulturbereich tätig. Also.
Wenn man jetzt die Frage mal größer fassen würde, kann man sowas sagen, wie dass die Jugendzentren tatsächlich Popmusikgeschichte auch wirklich sehr stark beeinflusst haben? Ich hatte letztens das Beispiel, dass ich mich einfach ein bisschen mit der Hip-Hop-Geschichte auseinandergesetzt habe und man da in den 80er Jahren eben immer wieder auf diese Jugendzentren auch kommt. Würden Sie das bestätigen?
Darf ich da mit Bitte. Einem konkreten Beispiel einsprätschen? Die Fantas, also die Fantastischen Vier, Anfang der 80er Jahre, Jugendhaus Stuttgart-Wangen war ihr erstes großes Stadion, war Jugendhaus Wangen. Und da konnten sie dann loslegen und was daraus geworden ist, wissen wir ja alle. Das ist ein Beispiel.
Das ist ein Beispiel auf jeden Fall. Blicken wir doch mal ein bisschen auf die jungen Menschen, die in Jugendzentren gehen. Wie hat sich denn, Frau von Schwanenflügel, das Publikum auch in den letzten Jahren verändert?
Also ich würde sagen, das Publikum hat sich in den letzten Jahren vielleicht gar nicht so stark verändert. Ich glaube, dass es sozusagen vor allem so in den 80er, 90er Jahren da eine Veränderung gab. Ich würde sagen, die Jugendzentrumsbewegung war eben sehr stark getragen, auch von Studierenden, von Gymnasiastinnen, aber natürlich auch von der Lehrlingsbewegung und so weiter. Also dass es da vielleicht auch nochmal, ich sag mal, mehr privilegiertere Jugendliche auch in der Jugendarbeit zu finden war. Die findet man heute auch immer noch dort. Das ist sehr abhängig sozusagen vom Einzugsgebiet und auch vom Angebot. Wie gesagt, wenn man Proberäume und ein Studio und einen Tanzsaal anbieten kann, dann spricht es auch noch mal andere Jugendliche vielleicht an, als wenn man sozusagen ein sehr kleiner Treff ist und nicht so viele Möglichkeiten hat. Aber ich würde schon sagen, in den 80er Jahren, als dann auch die Räume wieder stärker auch in die kommunale Verantwortung gegangen sind und über die Krise eigentlich dann auch, über Arbeitslosigkeit und so weiter, dass dann schon auch weniger privilegierte Jugendliche Jugendarbeit angefangen haben, verstärkt zu nutzen. Und das auf jeden Fall eine Gruppe ist, für die Jugendarbeit sehr, sehr wichtig ist, eben weil sie häufig auch weniger andere Möglichkeiten haben, schlicht weil sie zum Beispiel nicht über die finanziellen Ressourcen verfügen.
Herr Säckinger, dann geht es doch da bestimmt auch sehr viel darum, sehr konkrete Probleme, naja, auf Umwegen zu lösen, oder?
Das ist eine Frage, die eigentlich einen Teil des Dilemmas von Jugendarbeit gleich umfasst. Denn
warum?
In der Jugendarbeit geht es erstmal nicht darum, Probleme zu lösen, sondern in der Jugendarbeit geht es darum, eigenständige Räume für junge Menschen zur Verfügung zu stellen. Es wurde mal in einem bundesweit abgestimmten Positionspapier, wo alle möglichen Leute dabei waren, festgehalten, dass die Jugendarbeit der einzige institutionell abgesicherte Raum ist, in dem Erwachsene den Jugendlichen nicht sagen, was sie zu tun haben, sondern sich darauf einlassen, sich an den Bedürfnissen junger Menschen auszurichten. Gleichzeitig wird Jugendarbeit aber auch deshalb finanziert, auch auf kommunaler Ebene deshalb finanziert, weil die Kommunen sich erhoffen, dass in Vierteln, wo Jugendliche auf der Straße rumhängen, wo es zu Problemen kommt, wo Ladendiebstahl, Einbruchskriminalität, andere Probleme stark vertreten sind, Jugendarbeit ein wesentlicher Faktor ist, um das dann wieder zu reduzieren. Und tatsächlich trägt Jugendarbeit bei, das zu reduzieren, aber nicht, weil es sich um die Probleme kümmert, sondern weil sie sich positiv mit den Interessen der jungen Menschen auseinandersetzt. Und deshalb ist diese Frage, die Sie gestellt haben, mittendrin in diesem Dilemma zwischen, was Jugendarbeit eigentlich soll und will und was von ihr erwartet wird und wo sie auch teilweise instrumentalisiert wird für Dinge, für die sie nicht erfunden ist.
Sollte man dann eher sagen, Probleme vorbeugen?
Nein, ich würde sagen, Jugendarbeit ist eine wesentliche Infrastruktur für junge Menschen. Die trägt dazu bei, dass junge Menschen teilhaben an dieser Gesellschaft, dass sie sich integrieren können, dass sie ihren Gestaltung, das Typische für die Jugendphase, ihre Gestaltungswünsche an, wie soll das Leben zukünftig ausschauen, ausprobieren können. Und damit trägt es dazu bei, dass Probleme geringer werden, dass Problemsituationen entschärft werden. Aber eben nicht, weil es sich auf das Problem an sich fokussiert.
Mhm. Herr Gänger, ich bleibe noch mal kurz bei Ihnen. Sind Jugendzentren für weibliche wie männliche Jugendliche gleichermaßen attraktiv?
Aus individueller Perspektive vielleicht schon. Wenn man statistisch hinschaut, dann sieht man, dass es etwas mehr männliche Jugendliche sind als weibliche Jugendliche.
Warum?
Das ist eine der vielen spannenden Fragen. Deshalb gibt es ja die von Ihnen angesprochenen Mädchenhäuser, um offene Jugendarbeit jetzt auch gezielt für junge Frauen attraktiver zu machen. Es gibt Erklärungen, die sagen, junge Männer neigen dazu, durch ihr dominantes Verhalten den jungen Mädchen weniger Platz zu geben. Es gibt sicherlich eine andere Orientierung oder gab traditionell eine andere Orientierung des Nach-Außen-Gehens oder des sozusagen sich auf offene Situationen in solchen Gruppen einzulassen. Aber das sind alles ganz schwierige Erklärungsversuche. Man muss sich das vor Ort anschauen. Aber vielleicht hat ja Frau Schwanenflügel ja, da noch bitte. Eine Idee dazu.
Also ich würde da Mike Säckinger recht geben, es ist schwierig, man muss es sich wirklich vor Ort im Einzelnen angucken. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass eben tatsächlich, weil Jungs häufiger und junge Männer dann so ein bisschen raumgreifender auftreten, sehr präsent sind, dass sich manchmal vor allem dann auch jüngere Mädchen nicht trauen, aber dass es Mädchen manchmal vielleicht auch zumindest, um überhaupt den Zugang zum Jugendhaus zu finden, eher geschütztere Räume brauchen. Also das ist auch die Erfahrung, die Fachkräfte machen, dass es dann oft zum Beispiel einen Mädchentag gibt oder ein Angebot für Mädchen, das ihnen erstmal ermöglicht, sich dieses Jugendhaus zu erobern, sage ich mal, und quasi da auch einen Anspruch drauf zu erheben, dass man sich da sozusagen bemühen muss. Aber das gilt, also man könnte ja sagen, Jugendarbeit ist im Grunde offen für alle jungen Menschen oder wendet sich letztlich an alle jungen Menschen. Und diese Offenheit ist aber nicht kein Selbstläufer. Man kann nicht einfach sagen, unsere Tür ist offen und dann könnt ihr alle kommen, sondern es ist was aktiv hergestellt werden muss von Fachkräften. Und das gilt eben nicht nur für Mädchen, das gilt zum Beispiel auch für queere junge Menschen, die man nicht erreicht, wenn man einfach sagt, ihr könnt kommen, sondern die man oft auch mit einem gesonderten Angebot erstmal ansprechen muss und ihnen sozusagen das Gefühl vermitteln muss, dass sie willkommen sind, erwünscht sind, dass sie sich diese Räume erstmal auch zu eigen machen können und Fachkräfte kennenlernen können. Das bleibt auch ein Dauerbrenner-Thema in der Jugendarbeit, in diesem Sinne, so in so einem ganz breiten Sinne, letztlich auch inklusiv zu arbeiten, immer wieder zu gucken, wer ist in meinem Einzugsgebiet, wer hat welche Bedarfe und wie kann ich einen Rahmen schaffen, in dem diese Jugendlichen Zugang finden zur Einrichtung.
Natürlich gibt es ja auch dann doch selten, aber es gibt natürlich die Fälle, wo dann auch in Jugendhäusern natürlich auch Gewalt ausgeübt wird. Es gab jetzt einen sehr schlimmen Fall in Berlin, da gab es eine Vergewaltigung von einem Mädchen, wo die Aufarbeitung eben auch recht schwierig gelaufen ist, sagen wir es mal so. Wie können die Einrichtungen da besser werden, Herr Säckinger?
Da wurde in den letzten Jahren viel daran gearbeitet. Es gibt inzwischen einen der Mehrzahl der Einrichtungen, zumindest dort, wo es hauptamtliches Personal gibt, Schutzkonzepte. Es gibt ein stärkeres Bewusstsein. Es gibt eine Sensibilität, Themen grenzverletzenden Verhaltens, egal welcher Art, auch wirklich anzusprechen. Es gibt Strategien im Umgang damit.
Glauben Sie auch, das funktioniert?
Also da funktioniert vieles. Da hat sich, glaube ich, einiges verändert. Da gibt es mehr sicherere Räume, als das früher der Fall war. Und trotzdem wird man es nicht verhindern können, dass es ab und zu passieren wird.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen zurückblicken, Herr Schritzmeier. Wenn man sich so die 70er Jahre und diese Jugendzentrumsbewegung vergegenwärtigt, da hatte das ja schon auch sicherlich eine politische Dimension, nämlich die Idee der Demokratisierung der Gesellschaft, die da sicherlich auch eine Rolle gespielt hat. Würden Sie das auch so sehen, dass man damals sozusagen in diesen Jugendzentren auch irgendwie Demokratie lernen sollte oder sich selbst beibringen sollte?
Naja, der Kampf für ein Jugendzentrum oder für einen Raum in irgendeiner Gemeinde, in irgendeiner Mittelstadt oder auch in größeren Städten, da war alles inkludiert. Da war im Grunde genommen auch schon die Politisierung inkludiert, obwohl die Leute, die es gemacht haben, die Jungs und Mädels, die da so Initiativen gebildet haben, eigentlich erst einmal das gar nicht im Hinterkopf hatten. Aber man wurde sozusagen von der Kommunalpolitik, von denen, die einem direkt gegenüber stehen oder gegenüber sitzen, wurde man da förmlich politisiert. Also insofern hat da was ganz Groteskes und Kontroverses begonnen. Und die Politisierung war natürlich sehr, sehr von Anfang an ungeheuer, wenn man so will, praktisch. Sehr pragmatisch, und das habe ich auch dann gemerkt bei den vielen Kontakten mit Jugendzentrumsinitiativen.
Ich darf noch mal kurz reingehen, weil ich wollte noch kurz erwähnen, Sie haben ja fürs SDR-Fernsehen damals gearbeitet und die Jugendzentrumsbewegung eigentlich wie kein zweiter dokumentiert. Da haben Sie ja dann eben das alles erlebt, oder?
Ja, ich habe 23 Stunden, habe ich ausgerechnet, Material in 4 Jahren, also Oktober 70 bis Oktober 74, haben wir kontinuierlich berichten können in verschiedenen Formaten, öffentliches Ärgernis, Clubs in Deutschland oder Schuhfix oder dann Diskus. Diese Formate haben ganz, ganz eindeutig und konsequent die Position von jungen Leuten eingenommen und haben dann natürlich auch, wenn man so will, sehr viel Werbung betrieben, und die Bewegung war ja, um das einfach nochmal klar zu machen, so Ende 74, Anfang 75 hatte ich und meine Redaktion, wir hatten Kontakt zu 1500 Jugendzentrumsinitiativen in der ganzen Bundesrepublik.
Ja, das ist wirklich eine Zahl. Und Baden-Württemberg war da sehr, sehr wichtig und sehr zentral.
Ja, das war wichtig und zentral, weil hängt natürlich damit zusammen, dass uns in dem Fall die CDU, die ja hier sozusagen alles besessen hat, uns natürlich das wunderbar in die Hände gespielt hat, weil da war ja ein Denken, das hat ja irgendwo dann 1950 aufgehört, auch noch 1970 und so weiter, da waren die ein bisschen sehr unflexibel, und dadurch haben in Baden-Württemberg relativ viele von Jugendlichen haben da dann eben gesagt, so geht's nicht weiter.
Ich würde gerne noch bei dem Gedanken der Demokratisierung bleiben, Herr Säckinger. Sehen Sie das auch so? Ist das Jugendzentrum auch ein Ort, an dem Demokratie Schule macht?
Es ist auf jeden Fall ein Ort, an dem Demokratie Schule machen kann, an dem junge Menschen erfahren, wie sie gemeinsam zu Entscheidungen kommen, ohne dass jemand versucht, sich machtvoll im Sinne von einer autoritären Strategie durchzusetzen. Es ist ein Ort, an dem immer wieder alles neu ausgehandelt werden muss. Mit jeder neuen Jugendgeneration quasi jedes Jahr wird neu zu diskutieren sein, wo die Schwerpunkte im Haus sind, welche Veränderungen stattfinden. Man trifft Menschen, mit denen man sonst nicht zusammenkommen würde. Es werden ja auch das, was Sie vorher beschrieben haben, mit Chillen, Kickern, Billardspielen, Zuschauen, da werden ja auch Rollen ausprobiert und verhandelt. Und da werden viele Formen des Zusammen, des sich Arrangierens, des gemeinsam einen Weg finden, entwickelt aus der Perspektive der jungen Leute. Und insofern ist es ein wichtiger Ort für die Erfahrung des gemeinsamen demokratischen Entscheidens.
Also was man da vielleicht auch nochmal sagen kann, ich habe mich im Rahmen meiner Promotion mit sozusagen Partizipationsbiografien von Jugendlichen beschäftigt, also mit jungen Menschen, die in der Jugendarbeit aktiv sind oder die sehr aktiv sind, und habe mir sozusagen deren Geschichten angeschaut. Und da sieht man eben deutlich, dass das, was Mike Säckinger beschreibt, diese alltagsdemokratische, sehr praktische sozusagen demokratischen Aushandlungsprozesse, dass wenn Jugendliche eben in so einer Einrichtung über mehrere Jahre an ganz vielen Stellen diese alltagsdemokratischen Erfahrungen machen, dass eben sich so aufschichtet auch zu etwas, was ihnen, also ich muss, eine junge Frau, die ich da interviewt habe, wo deutlich wurde, die hat ganz schüchtern im Jugendhaus angefangen, ein bisschen an der Theke mitzuarbeiten, und darüber, dass sie quasi gemerkt hat, okay, das wird wertgeschätzt, hat sie sich angefangen, aktiver einzumischen, hat vorgeschlagen, war vorhin schon Thema, die Räume mal neu zu streichen. Es war für sie eine ganz wichtige Erfahrung zu merken, ich mache hier einen Vorschlag, der wird gehört, der wird aufgegriffen und dann wird er sogar umgesetzt und jetzt sieht das Jugendhaus wieder cool aus, die sich da über diese Erfahrung auch zu einer sehr selbstbewussten jungen Frau entwickelt hat, die irgendwann entschieden hat, sie will sich einmischen im Stadtteil, sie will was für andere Jugendliche erreichen, bis dahin, dass sie irgendwann entschieden hat, sie will Sozialarbeiterin werden und dem Einrichtungsleiter des Gymnasiums erklärt hat, dass sie sehr wohl in der Lage ist, das Abitur zu machen, um studieren zu können. Also wie darüber, über so eine Erfahrungsaufschichtung, sage ich mal, eben auch die Fähigkeit entsteht, eine Position zu entwickeln, die zu vertreten, und eben auch der Wunsch entsteht, ich sage jetzt mal, die Welt mitzugestalten und sich einzumischen und ja, mitzuprägen.
Vielleicht gerade deswegen hört man ja auch sehr viel von, ja, recht radikalen Schmierereien an den Wänden von Jugendzentren, Vandalismus, es gibt Brandanschläge und auch Gewalt. Also gerade Jugendclubs, die sich für die offene Gesellschaft einsetzen, scheinen ja oft Zielscheiben für rechte Gewalt zu sein. Herr Säckinger, wie schlimm ist denn die Lage da wirklich?
Ja, Jugendclubs, Jugendarbeit sind Zielscheiben rechter Gewalt und auch rechter Agitation. Ich habe gestern zwei Kolleginnen getroffen, die mir berichtet haben, dass sie in den letzten Jahren öfters vor der Frage standen, ob sie ihren Arbeitsplatz wechseln, weil sie in den sozialen Medien angegriffen wurden und auch persönlich benannt wurden als, hier ist die Person, die dort in diesem Jugendzentrum arbeitet, und wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr ja das deutlich mitteilen. Es gibt eine große Verunsicherung in der Szene. Es ist aber nicht so, dass jetzt jedes Jugendzentrum unter Beschuss steht. Das ist stark von den regionalen Kontexten abhängig. Was uns ein bisschen erschrocken hat, war unsere Abfrage bei den Jugendverbänden, die inzwischen in ihrer großen Mehrheit die Befürchtung haben, dass ihr Status als gemeinnützige Organisation zukünftig nicht mehr anerkannt wird. Dafür gibt es momentan überhaupt keinen konkreten Anlass, diese Angst zu haben. Sie ist aber Ausdruck dessen, dass dieser Diskurs der Rechten, dass man zivilgesellschaftliche Organisationen schwächen will, dass man diese Art von Engagement nicht haben möchte, dass man versucht, über allerlei rechtliche Strategien diesen Gruppen das Leben schwer zu machen, dass es verfängt und dass es zu einer Verunsicherung führt und damit auch zu einer Unfreiheit in der Arbeit innerhalb der Jugendarbeit. Und auf der anderen Seite haben wir schon ein paar Daten, die zeigen, dass Einrichtungen sich mit extremistischen Tendenzen auseinandersetzen müssen, dass es sie wirklich massiv unter Beschuss geraten und das ist das in meinen Augen Erschreckendste, eine ganze Reihe von kommunalpolitischen Aktivitäten gibt, die dann versuchen, Jugendarbeit einzuschränken mit dem Argument, aber man hätte doch gehört, dass dort irgendwas passiert, was nicht passieren sollte.
Frau von Schwanenflügel, da sind wir ja eben auch bei der Finanzierungsfrage. Da klagen ja viele Jugendzentrumsbetreiber, Betreiberinnen schon seit Jahren über unsichere Finanzsituationen. Also bei meiner Recherche bin ich zum Beispiel über einen Jugendzentrumsmitarbeiter gestoßen aus Mannheim, der meinte, ab den 90er Jahren mussten sie schon jedes Jahr eigentlich um Gelder kämpfen. Aber jetzt verstärkt die klamme Kassenlage dieses Problem ja dann sicher doch. Wie schlimm ist denn die Lage aktuell?
Also es ist, glaube ich, regional sehr unterschiedlich oder auch je nach Kommune sehr unterschiedlich. Zum Beispiel ist Berlin im Moment massiv betroffen. Da ist gerade die Rede von bis zu 50 Jugendfreizeiteinrichtungen, die vor der Schließung stehen. In Frankfurt zum Beispiel haben die Fachkräfte 2-3 Jahre lang massive Lobbyarbeit gemacht und gekämpft darum, dass wieder etwas mehr Geld im Haushalt eingestellt wird, haben das auch durchsetzen können. Da ist jetzt nicht so, dass Jugendarbeit im Reichtum schwelgt, aber sozusagen, da ist die Lage jetzt gerade nicht so angespannt. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also das Thema beschäftigt Jugendarbeit schon lange. Sie haben das gerade angesprochen, auch in den 90er Jahren musste man schon drum kämpfen. Es gab, glaube ich, schon auch immer wieder so Wellen, wo Jugendarbeit sozusagen so ein bisschen in Frage stand. Und es hat schon auch was damit zu tun, dass es so ein Missverständnis auch auf kommunaler Ebene gibt, dass es eine freiwillige Leistung ist, dass Jugendarbeit nice to have ist quasi. Und es gibt aber eigentlich eben eine Bereitstellungsverpflichtung sozusagen der Kommunen, aber der Umfang ist nicht näher definiert, deswegen ist Jugendarbeit immer wieder in den Blick geraten, wenn es um Sparmaßnahmen geht.
Mhm. Deswegen darf ich kurz, deswegen ist es nicht einklagbar, richtig?
Ja, es ist nicht einklagbar und es ist natürlich auch, die Effekte von Jugendarbeit lassen sich einfach nicht so schnell und so einfach in Zahlen messen, sodass, glaube ich, auch immer den Eindruck entsteht, das ist so, ja, es ist eben so eher nice to have. Und was jetzt, Mike Seckinger hat es gerade angesprochen, ich glaube, das ist die zweite Schiene, die da jetzt gerade, die auch den Druck gerade nochmal erhöht, die da jetzt dazukommt, ist, dass eben nicht nur einzelne Jugendtreffs und Mitarbeitende von antidemokratischen Gruppen, sag ich mal, angegriffen werden, sondern dass es eben auch politische Akteure gibt, die eben Jugendarbeit vorwerfen, ideologisch zu arbeiten, politisch nicht neutral zu sein, bis hin zu dem Vorwurf, rassistisch zu sein, also euer Jugendzentrum wird ja vor allem von migrantischen Jugendlichen besucht. Das heißt, ihr seid rassistisch gegenüber deutschen Jugendlichen. Also dass solche auf einer kommunalpolitischen Ebene eben auch versucht wird, Jugendarbeit die finanziellen Grundlagen zu entziehen, zu sagen, wir können euch nicht mehr fördern, weil wir werfen euch eine ideologische Arbeit vor oder so. Und das natürlich eine große auch Verunsicherung schafft und einen Frust schafft bei Fachkräften. Und so dieses nice to have und diese Angriffe, das fließt teilweise eben auch zusammen und schafft einfach gerade schon eine massive Verunsicherung bei Fachkräften und einen großen Frust, wie weit die Sparmaßnahmen fortgeschritten sind. Ich weiß nicht, ob Mike Seckinger da noch mehr dazu sagen kann, ist, glaube ich, regional sehr unterschiedlich. Ja.
Herr Seckinger, was entgegnet man auf diese Vorwürfe?
Auf diese Vorwürfe entgegnet man erstmal, dass es darum geht, dass man Jugend ermöglichen muss in der heutigen Gesellschaft, dass wir eine demografische Entwicklung haben, die es unbedingt erforderlich macht, dass wir uns bewusst jugendpolitisch entwickeln. Und ich sage absichtlich entwickeln, weil auf kommunaler Ebene häufig überhaupt gar keine jugendpolitische Idee vorhanden ist. Wir müssen jungen Menschen Raum geben und ihnen die Chance geben, sich auszuprobieren und die Zukunft gestalten zu können. Und Jugendarbeit wird sich dann immer wieder neu erfinden und neu positionieren müssen. Sie ist aber im Kern eine demokratische Organisation, zumindest dann, wenn sie nicht von extremen Gruppen betrieben wird. Und Kommunen tun gut daran, in die Infrastruktur Jugendarbeit zu investieren, weil es ein wesentlicher Faktor für die Zukunftsfähigkeit der Kommunen darstellt. Und etliche Kommunen haben das verstanden, machen da auch was. Gerade in Baden-Württemberg ist die Finanzierung jetzt, wenn man auf die ganze Fläche schaut, relativ stabil. Was nicht heißt, dass es an einem einen Ort zu Kürzungen kommt und eben an einem anderen Ort dann wieder zu einer Ausgabensteigerung. Aber das Grundproblem bleibt, Jugendarbeit ist keine selbstverständliche Infrastruktur in den Augen der Kommunalpolitik, sondern ist etwas, das an das man immer denkt, wenn es darum geht zu sparen. Und das führt eben auch zu einem großen Druck und zu einer Verunsicherung. Und es macht was mit den jungen Menschen, wenn sie jedes Jahr das Gefühl haben, es ist nicht sicher, dass ich nächstes Jahr noch in mein Jugendzentrum gehen kann, weil zum Jahresende mal wieder die Finanzierung mit einem Fragezeichen versehen wird. Und selbst wenn es am Ende gelingt, es weiter zu finanzieren, was meistens der Fall ist, bleibt die Verunsicherung als eine prägende Erfahrung junger Menschen in dieser Gesellschaft. Meine Bedürfnisse werden nicht so ernst genommen. Meine Bedürfnisse werden permanent auf ihre Berechtigung hin hinterfragt. Und das ist auf keinen Fall ein Beitrag zur Förderung der Teilhabe junger Menschen in dieser Gesellschaft.
Herr Schretzmeier, wie war das damals bei Ihnen mit der Finanzierung, mit der Unterstützung? Okay, wir sind gespannt.
Ja, also das Lachen soll ausdrücken, dass wir mit uns selber das ausmachen mussten und aus uns heraus das dann entwickelt haben. Und ich kann also da sehr interessante und positive Beispiele von, sagen wir mal, Beginn von Solidarisierung unter ganz fremden, sich erst einmal sich nicht kennenden jungen Leuten kann ich da berichten, dass da eben das hat sozusagen einen Impuls gelöst, der da hieß, okay, wir müssen halt selbst schauen, wie wir das hinkriegen. Und das hat man dann auch gemacht, indem man in irgendwelchen Möglichkeiten und so weiter und so fort sich gegenseitig, und wenn es nur 50 Pfennig waren, wo einer dazu beigetragen hat, dass man den nächsten Schritt machen konnte, etc., etc. Und natürlich hatte man dadurch auch immer wieder auch Leute, die so eine Initiative dann doch unterstützt haben, mal die 100 Mark oder die 200 Mark mal gegeben haben. Also das Selbstmachen und das Learning by Doing, das war natürlich eine der Hauptklammern in dieser Zeit und hat aber auch sehr gut funktioniert.
Ja, aber Sie hatten, glaube ich, mit dem Hammerschlag, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch einen Ort, den Sie einfach irgendwie nutzen konnten. Vielleicht können Sie das kurz mal aufklären.
Das war so eine alte Fabrik, die die Stadt gekauft hat. Dann wollten die ein konventionelles Jugendzentrum dort reinbauen, im Untergeschoss mit einem Schießstand für den örtlichen Schützenverein und so weiter und so fort. Und allein diese groteske Idee hat in dieser Kleinstadt in Scharndorf doch etliche auf die Palme gebracht, und diese sind dann zu mir gekommen, da in die Manufaktur oder zu uns, und haben da dann gesagt, hey, ihr könnt uns doch vielleicht helfen. Und dann haben wir Anfang 70, es war Januar oder Februar, haben wir dann eben das Haus besetzt. Das war insofern nicht eine Besetzung, wie man sie so folkloristisch kennt, aus Berlin, mit schwerem Einsatz und so weiter und so fort und verrammelten Türen, sondern einer derjenigen, die da sich furchtbar aufgeregt hatte, der hatte Zugang zu den Räumen, aber auch der Besitzer hat da auch noch drin gewohnt und so weiter, und das hat sich herausgestellt dann im Laufe der Zeit als ein sehr, sehr solidarischer Mitstreiter und so weiter. Ja. Und insofern hat man da dann eben wirklich sehr schnell diese Immobilie, und wichtig war, dass die Immobilie, wenn wir dort waren und wenn wir was gemacht haben, da waren immer mehrere hundert Leute da. Es waren immer viele Leute da, und es ist natürlich ein idealer Schutz. Da hat die, was weiß ich, die Polizeiwache von Scharndorf, die hatte im Grunde genommen, der erste Gedanke war, da gehen wir gar nicht hin.
Ja, gut. Also, und es gibt's halt noch heute. Ich meine, oder? Richtig?
Ja. Aber jetzt ist es städtisch.
Okay. Aber Sie haben ein gutes Gefühl, wenn Sie mal da sind, oder wie schauen Sie drauf?
Also ich war, glaube ich mal, vor 2 Jahren war ich mal da, und wenn ich da reingehe, dann rieche ich natürlich die Regulierung. Muss vielleicht so sein, möchte ich jetzt nicht ein neues Feld aufmachen hier in der Diskussion.
Okay, aber gut, dann haben wir so einen Eindruck. Wenn wir mal kurz einen Strich drunter ziehen würden, Frau von Schwanenflügel, was wünschen Sie sich für die Zukunft der Jugendzentren? Was muss dringend auch verbessert werden? Und wie kann die Politik bessere Rahmenbedingungen schaffen?
Ja, wenn wir eine offene demokratische Gesellschaft wollen, dann brauchen wir Orte, an denen Offenheit auch erprobt werden kann und an dem so etwas wie so alltagsdemokratische Aushandlungsprozesse und auch Prozesse, in denen Jugendliche für sich überhaupt herausfinden können, wer sie sind, was sie wollen, wie sie sich einbringen wollen in die Welt, dann brauchen wir diese Orte. Und ich würde mir wünschen, dass Politik stärker versteht, dass Offenheit sozusagen zu einer Marke wird. Also dass wir diese Orte brauchen, wenn wir eine offene Gesellschaft sein wollen oder die stärken wollen. Und dass wir vielleicht auch mit Blick auf die Wirksamkeit, also das ist ja so auch immer, dass dann die Frage wird, ist Jugendarbeit überhaupt wirksam, vielleicht auch aushalten müssen, dass sich in solchen offenen Prozessen nicht immer gleich alles in Heller und Pfennig ausrechnen lässt. Und insofern würde ich mir wünschen, dass Jugendarbeit wirklich eine verlässliche Infrastruktur für Jugendliche sein kann und sie so auskömmlich finanziert ist, dass sie eine verlässliche Infrastruktur ist, die eben nicht immer auf der Abschlussliste steht und ständig zur Verhandlung steht.
Das war das Forum bei SWR Kultur. Das zweite Zuhause, zur Frage, was zieht Jugendliche ins Jugendzentrum? Mit den Gästen Larissa von Schwanenflügel, Professorin für Jugendsozialarbeit und außerschulische Jugendbildung, Frankfurt University of Applied Science, Werner Schretzmeier, Intendant des Theaterhaus Stuttgart, Jugendhausgründer, und Dr. Mike Säckinger vom Deutschen Jugendinstitut München. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Norbert Lang.